Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in diesen Zeiten ist für viele von uns irgendwie das Tempo ein bisschen aus dem Leben rausgenommen worden. Und vielleicht kommt der eine oder andere in dieser etwas ruhigeren Zeit auch mehr zum Lesen. Bei mir war das so. Ich habe vorige Woche ein Buch gelesen, das mich sehr bewegt hat. Eine Gesellschaftswissenschaftlerin hat es geschrieben und das Buch trägt den Titel »Unsere Welt neu denken – eine Einladung«. In diesem Buch beschreibt sie die großen Herausforderungen unserer Zeit, das Klimakaos, das unweigerlich auf uns zurollt, die Konflikte zwischen Arm und Reich. Und sie zeigt auf, was wir alle wohl ahnen. Weitermachen wie bisher ist keine Option. Unser Wohlstandsmodell einfach weiterfahren wird bedeuten, die ganze Welt vor die Wand zu fahren. Die Autorin kommt zum Schluss. Wir werden um ein grundsätzliches Umdenken nicht herumkommen. Deshalb ihre Einladung, die Welt neu denken. Als ich dieses Buch las, war ich hin und her gerissen. Ich spürte auf der einen Seite einen Aufwind. Ja, hier werden Wege aufgezeigt, wie wir mit der Schöpfung und mit den Menschen in ihr wieder behutsam und nachhaltig umgehen können. Und gleichzeitig wuchs meine Skepsis. Will der reiche und einflussreiche Teil der Welt, zu dem wir auch in unserem Land gehören, das überhaupt, das Leben neu denken? Abschied nehmen vom schneller, höher, weiter, die Grenzen der Erde wirklich ernst nehmen, teilen mit denen, die unsere Mitgeschwister sind auf dem Planeten? Zumindest wir in unserem Land haben es uns gut eingerichtet, mit unserer Art das Leben auf der Erde zu organisieren. Wollen wir wirklich, dass sich daran was ändert? Und da musste ich denken, die Einsicht in so ein grundsätzlich neues Denken und Handeln müsste ganz tief bei uns ansetzen. Sie müsste unseren Willen, unsere Lebenseinstellung, ja, unser Herz erreichen. Und dann las ich den Predigttext, der uns heute zum Hören, Vertrauen und Gehorchen gegeben ist. Er steht im Buch des Propheten Jeremia im 31. Kapitel und ich lese die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch einen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, wenn so etwas geschehen könnte bei uns, eine Erneuerung bis ins Zentrum unseres Lebens, bis ins Herz, wo unsere Furcht sitzt, auch die Furcht, Besitzstand abzugeben, aber auch unsere Einsicht, unsere Hoffnung, unser Wille, unsere Tatkraft. Wenn Gottes gute Lebensweisung für das Leben in der Welt uns im Herzen attraktiv würde, dann könnte die nötige Erneuerung beginnen. Lasst uns miteinander auf diese großartige Verheißung Gottes hören. Nun muss man ja zuerst sagen, diese Ankündigung Gottes ist Zukunftsmusik. Es wird die Zeit kommen, wenn Gott uns bis ins Zentrum unseres Denkens und Tuns erneuert. Aber diese Verheißung will uns nicht vertrösten, sondern aufrichten und neu ausrichten, will uns Perspektiven schenken, unsere Welt neu denken. Was auffällt, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, in dem die Verheißung vom neuen Bund steht? Sie gehört hinein in das sogenannte Trostbüchlein, das aus den Kapiteln Jeremia 30 bis 33 besteht. Und dieses Trostbüchlein malt ein großes Hoffnungsbild. Israel wird als junge Frau beschrieben, die sich im Tanz wiegen und die wieder Weinberge anpflanzen wird. Die Menschen werden hinaufziehen zum Zion und über die Fülle der Wohltaten Gottes staunen. Und niemand muss mehr die Suppe auslöffeln, die andere ihm eingebrockt haben. Es geht in diesem Trostbüchlein um die Heimkehr Israels aus dem Exil, um die Vermehrung und um die geistige Umwandlung des Volkes. Und unsere Verse heute Morgen sind der Höhepunkt der Verwandlung. Sie kündigen den neuen Bund an, den Gott in das Herz, in das Innere der Menschen legen will. Das Jeremia-Buch im Großen und Ganzen dagegen ist ja damit befasst, die katastrophale Situation aufzuarbeiten, in der Israel sich befindet. Es hat Krieg gegeben. Die Stadt Jerusalem wurde erobert. Ein Teil der Bevölkerung wurde verschleppt nach Babylonien. Und das alles ist dem Volk Gottes angetan worden. Und die Frage steht im Raum und beschäftigte die Menschen und auch den Propheten. Wie konnte es dazu kommen? Jeremia geht dieser Frage nach und schont dabei sich selbst und sein Volk nicht. Ihr habt den Bund gebrochen, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat. Das war ja, liebe Gemeinde, das große Privileg. Gott hatte mit diesem kleinen, unbedeutenden Volk angebändelt und sich mit ihm verbündet. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ein Bund, wir mögen vielleicht an einen Ehebund denken oder an einen Freundschaftsbund. Ein Bund beinhaltet eine Verpflichtung von beiden Seiten. Eine gegenseitige Verbindung und eine gegenseitige Verpflichtung. Und Jeremia wird nicht müde, darauf hinzuweisen, während Gott seiner Fürsorgepflicht im Bund mit euch nachgekommen ist, habt ihr eure Verpflichtung vernachlässigt. Die guten Lebensanweisungen Gottes, die Tora, seine Gebote für ein gelingendes Leben, habt ihr außer Acht gelassen. Und ihr habt euch nach anderen Göttern umgeschaut, die euch mehr Erfolg versprechen. Jeremia geht diesem Vertragsbruch auf den Grund. Er denkt das bis zu Ende und kommt zu dem nüchternen Ergebnis: Ihr könnt doch gar nicht anders als diesen Bund brechen und Gottes gute Lebensanweisungen missachten. Die falschen Weichenstellungen sind so tief in euer Herz eingegraben wie Spurrillen, da kommt ihr nicht mehr raus. Liebe Gemeinde, uns mag diese Sicht resignativ vorkommen. Und vielleicht sagt sich jeder, boah, hier werden die Menschen aber klein gemacht. Nein, ich glaube das nicht. Ich frage mal, ist diese Sicht nicht realistisch? Und kann sie nicht bis heute mit mancherlei Erfahrung belegt werden? Die Spurrillen unseres Egoismus sind tief in unsere Existenzen eingegraben. Da bedarf es schon einer ganz anderen Befreiung, damit wir neue Wege gehen können. Interessant ist, dass in unserem Verheißungstext im Trostbüchlein auch von diesem gebrochenen Bund geredet wird, aber hier wird nochmal Wert gelegt auf einen anderen Akzent. Ich will mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, obgleich ich ihr Herr war. Die Erwähnung von Herausführen aus dem Land Ägypten lässt an den Bundesschluss mit den Vorfahren am Sinai denken. Aber wie ist die Herausführung aus der Sklaverei hier beschrieben? Als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Gott erinnert daran. Ich hab euch doch nicht auf meinen Weg gezerrt, sondern ich hab euch zärtlich an die Hand genommen, wie eine Mutter oder ein Vater ihre Kinder an die Hand nehmen. Ich bin mitgegangen. Ich hab euch immer wieder durchgeholfen und euch den Weg durch die Dürre der Jahre gewiesen. Ich war euch jeden Tag nah. Ich hab doch wirklich von meiner Seite aus alles in diesen Bund investiert. Ihr dagegen habt den Bund gebrochen. Worin bestand denn dieser Bundesbruch? Ja, nach den Worten in diesem Trostbüchlein wohl in der Geringschätzung von Gottes Befreiungstat, die Gott mit so großem persönlichen Einsatz in die Wege geleitet hatte. Liebe Gemeinde, unsere Sünde, unser Verletzen und Missachten der Verbindung mit Gott hat bis heute seinen tiefsten Grund im Missachten seiner Liebe. Ich nahm sie bei der Hand, dass wir uns nicht der Fürsorge Gottes anvertrauen wollen, dass wir seinen lebensfördernden Geboten nicht trauen, dass wir uns von der großen Liebe Gottes nicht verpflichten lassen wollen zum liebenden Umgang mit unserem Nächsten. Und so sagt Gott seinem Volk einen neuen Bund an. Die Vorstellung, liebe Gemeinde, dass Gott einen neuen Bund mit seinem Volk schließen will, ist an unserer Stelle einzigartig im gesamten Alten Testament. Und der Bund ist nicht wie der Sinai-Bund, den das Volk brechen konnte. Nein, die Initiative geht ganz allein von Gott aus. Wir sehen, liebe Gemeinde, hier den Gott, der in Umbrüchen aller Art seinem Volk treu bleibt. Den treuen Gott, der mit seinem Latein nicht am Ende ist, wenn wir Menschen nicht mehr mitmachen. Den innovativen Gott, voll lebendiger Beweglichkeit für seine Menschen. Ich will mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Für immer verbunden. Darum geht es Gott. Und das soll der Bund sein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Verstehe ich das richtig? Gottes Gebote sind dann nichts Fremdes mehr, nichts von außen herangetragenes, keine Pflicht, sondern Gabe, Geschenk. Und sie stimmen mit dem überein, was ich selbst möchte und wofür ich selbst brenne. Großartig. Liebe Gemeinde, der neue Bund löst den alten nicht ab. Auch der neue Bund ist ein Bund auf Gegenseitigkeit. Gott, unser Gott und wir seine Gemeinde. Aber es ist jetzt eine neue, lebendige Gegenseitigkeit, die Gott selbst stiftet. Stellen wir uns das vor. Gottes Weisungen sind uns ein Herzensanliegen. Gottes Gebote sind unsere Freude. Halten wir noch einen Augenblick lang an dieser Stelle inne und machen uns klar, wozu Gottes Gebote da sind. Die Tora Israels, die Lebensanweisungen Gottes sind, gerade auch von Christenmenschen, immer wieder verächtlich gemacht worden. Sie wären starre Regeln. Und durch die Auseinandersetzung mit der Verdienstfrömmigkeit während der Reformationszeit sind sie ganz oft grundsätzlich negativ gedeutet worden. Die Gebote wären ein selbstsüchtiger eigener Weg zum Heil. Nein, so war es nicht gemeint. Gottes Gebote sollen doch helfen, den Alltag der Welt, wie es jemand ausdrückt, mit liebevollem Blick zu durchdringen und zu gestalten. Einer hat mal, was die Gebote Gottes im Alltag der Welt bewirken sollen, präzis so auf den Punkt gebracht. Die Gebote Gottes sollen Recht, Erbarmen und Gotteserkenntnis aufrichten. Darum geht es eigentlich in allen Geboten Gottes. Rechtsprechung, Gerechtigkeit und Erbarmen, die zusammengehören und die keine Gegensätze sind. Wenn wir das mal durchbuchstabieren für eine ziemlich erbarmungslose Welt, in der wir leben, für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen und für die Verhältnisse zwischen den Ländern und den Kontinenten, dann sind wir ganz in der Nähe des Programms, unsere Welt neu denken. Das ist verheißen. Gott will die Initiativen für Gerechtigkeit und Erbarmen einleuchtend machen in unserem Herzen. und Gottes Erkenntnis soll in unserem Herzen aufblühen. Was mag damit gemeint sein, mit Gottes Erkenntnis? Damit ist nicht in erster Linie gemeint, dass jemand immer mehr Wissen über Gott ansammelt, sondern es geht um Lebenserfahrungen mit Gott. Erkennen heißt Erfahrung haben mit dem Freund, dem Geliebten. So heißt es eigentlich genau übersetzt. Gott wird da erkannt, wo ich gewahr werde, wie sehr er mich liebt. Mit dem liebenden Gott vertrauensvoll Umgang haben in Jubel und Verzweiflung, im Auf und Ab meiner Tage, ungestört und ungetrübt. Das verheißt Gott mit dem neuen Bund. Dem neuen Bund. Da fällt mir ja zum Schluss noch was ein. Sind wir Christenmenschen nicht eigentlich die Leute des neuen Bundes? Wir nennen doch den christlichen Teil der Bibel Neues Testament, das heißt neuer Bund. Ist diese Verheißung nicht Wirklichkeit geworden durch Jesus Christus für uns? Liebe Gemeinde, diese selbstgenügsame christliche Lesart, wir haben das Neue doch schon, die verbietet sich eigentlich von selbst. Da können wir ja mal einen Blick in unsere Umgebung werfen. Sind es die Christen in erster Linie, die Gottes Lebensanweisungen für Recht, Gerechtigkeit und Gottes Erkenntnis brennend in ihrem Herzen tragen? Sind wir etwa die Vorreiter und Vordenker für ein Leben in dieser Welt, das Gottes guten Willen ernst nimmt? Kommen die Friedfertigen und Barmherzigen, die Sanftmütigen und die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit in erster Linie aus den Reihen der Christinnen und Christen? Dann müsste unsere Welt anders aussehen. Nein, die große Verwandlung steht noch aus. Auf sie hoffen wir noch. Die Worte aus dem Trostbüchlein des Jeremia bleiben Verheißungstext. Aber inmitten aller Geistlosigkeit, allem Zynismus und dem Verlust kreativer Veränderungskraft können wir hier doch schon ein bisschen an dem schnuppern, worauf wir hoffen und was unser Herz bewegt. Ich erinnere daran, jedes Mal, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, hören wir es. Das ist der neue Bund durch Jesu großen Liebesbeweis durch sein Sterben. Liebe Gemeinde, das bedeutet doch was. Christus schließt uns zusammen zu einer Gemeinschaft, in der Gott zumindest angefangen hat, seinen guten Willen in unser Herz zu legen. Wir werden mit Hoffnung infiziert bei jedem Abendmahl. Und wenn es darum geht, unsere Welt neu zu denken, neue Wege des Wirtschaftens und des Verteilens einzuschlagen, wer sollte denn dabei lieber mitmachen als Christenmenschen? Wir probieren es aus, weil Gott sich mit uns verbündet hat. Wir probieren es aus, die Welt neu zu denken und wenigstens einige Schritte neu zu gehen. Denn wir feiern miteinander das Mahl, bis der Messias kommt. Dann wird uns allen ins Herz geschrieben sein, alles, was wir brauchen, um wahrhaftig menschlich leben und dann auch Gott lieben zu können. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne auf diesem Weg in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.